da würde ich vielleicht den Vergleich zum Phishing ziehen. Da gab es in der Vergangenheit auch eine große Diskussion dazu oder darum, ob Phishing-Kampagnen notwendig sind und wie der Effekt eigentlich ist, der Schulungseffekt. Und da hat sich auch gezeigt, dass diese Kampagnen alleine gesehen nicht so einen großen Effekt haben. Und das ist bei den physischen Assessments ähnlich. Mhm. Also da geht es eher darum zu zeigen, dass etwas machbar ist und einzelne, besonders exponierte Personen zu schulen. In der breiten Masse kann das aber nicht funktionieren. Und da gibt es dann zum Beispiel andere Ansätze, dass man sagt, man macht so eine Art Übung oder Drill, wo Personen dazu animiert werden, aktiv Leute anzusprechen. Das heißt, ich als Angreifer gehe in ein Unternehmen und habe schon ein T-Shirt an, wo drauf steht, ich bin hier nicht berechtigt, hier zu sein. Und dann gehe ich direkt mit den Leuten ins Gespräch, beziehungsweise ich warte darauf erstmal, dass ich angesprochen werde. Und wenn ich nicht angesprochen werde, dann werde ich von Zeit zu Zeit immer dreister, probiere irgendwas an den Rechner anzuschließen, probiere durch bestimmte Türen durchzukommen und hoffe einfach darauf, dass die Leute mich ansprechen und gehe dann mit denen ins Gespräch, um ihnen zu zeigen, welche Risiken jetzt letzten Endes mit ihrem Verhalten da verbunden sind.
Highway, dein Wegweiser für Digitalisierung und Sicherheit. Präsentiert von High Solutions.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Highway-Podcast. Bei uns soll es heute um das Thema physische Sicherheit gehen, also um ein ganz greifbares Thema, um die Absicherung von Räumen, von Gebäuden, von Betriebsgeländen. Und ich habe einen total super Gast, den ich jetzt direkt vorstellen muss, Henning. Henning, du bist sozusagen von Beruf Einbrecher, deswegen haben wir dich heute hier. Nein, nicht ganz. Also du bist bei uns Pentester. Du brichst ein in Anwendungen und in Systemumgebungen und sowas, um Schwachstellen zu dokumentieren und Hinweise zu geben, wie sie geschlossen werden können und das Risiko einzuschätzen und all sowas. Aber du machst das eben nicht nur mit Systemen und nicht nur mit Anwendungen, sondern du machst das auch mit Gebäuden. Und deswegen, also das finde ich einfach spannend, dazu möchte ich dich interviewen und vor allem möchte ich dir eine allererste Frage stellen. Du hast Informatik studiert, wie kommt man dazu?
Ja, hi. Das ist eine gute Frage. Das Interesse für physische Sicherheit kam, glaube ich, eher so aus Filmen und sowas, Agentenfilme, Filme, in denen die Schwachstelle Mensch irgendwie ausgenutzt wurde, Catch Me If You Can, Paper Moon, die Bourne-Trilogie. Das Interesse für die physische Sicherheit geht irgendwie einher mit dem Interesse für die Informationssicherheit. Das heißt, ich kann im Grunde nicht für Informationssicherheit sorgen, wenn meine Betriebsmittel alle frei zugänglich sind, wenn Papiere irgendwo rumliegen, Dokumente. Außerdem bin ich noch begeisterter Kletterer. Das passt dann auch noch sehr gut in die Thematik rein, dass man mal über 2-0 rüberkommt. Ja.
Frage 1.
Warum findest du es wichtig? Das wäre vielleicht auch noch eine Sache. Ich finde Spaß gut, Spaß an der Arbeit ist super. aber wenn wir es dem Kunden verkaufen wollen, dann muss es auch wichtig sein. Also was ist der Hintergrund, das so stark zu betrachten?
Ja, ich bin ja eingestiegen über das Pentesting in der Informationssicherheit. Und ein Stück für Stück bin ich dann auch in diese physische Sicherheitsschiene gekommen. Und meine ersten Erfahrungen waren, dass es super einfach ist, in Gebäude reinzukommen. Das heißt, ich druck mir einen Ausweis selber, der so aussieht wie der Originalfirmenausweis. Ich halte ihn irgendwo an eine Glasscheibe ran beim Pförtner und sage, dass mein Ausweis nicht funktioniert und ich bin drin. Okay. Und das wird in der Regel selten gechallenged. Ja. Und das funktioniert genauso gut bei einfachen Mitarbeitenden, wenn ich durch eine Tür durchkommen möchte. Ja. Das funktioniert, wenn ich irgendwo klopfe und sage, mein Ausweis funktioniert nicht. Und es ist einfach so einfach und deswegen halt total unterschätzt auch. Und ich glaube, es wird nur nicht so häufig gemacht, weil es eben viel einfachere und vor allem in der Masse tauglichere andere Angriffe gibt, wie zum Beispiel Phishing, wo das Risiko für die Angreifenden einfach noch sehr niedrig ist. Allerdings bei gezielten Angriffen, wenn man wirklich irgendwo reinkommen möchte, ein ganz konkretes Ziel hat, ein besonders hochwertiges Ziel hat, also als Unternehmen, dann denke ich, dass es doch ja, auch sehr einfach machbar ist.
Okay.
Frage 2.
Also was dann die interessante Frage ist, ich denke, das passiert ja öfter, ne? Also das passiert ja auch unbeabsichtigt, dass mal jemand irgendwie mit hinter der Tür kommt, weil man einen Ausweis nicht dabei hat oder sowas. Das ist sehr menschlich. Ich kann mir das schon vorstellen, dass es leicht ist. Ich stelle es mir trotzdem sehr aufregend vor tatsächlich. Aber was machst du dann? Also du machst ja sozusagen im Rahmen von so Red Teaming Assignments zum Beispiel, aber auch unabhängig davon prüfst du das im Kundenauftrag. Also was tust du, wenn du dann reingekommen bist? Was sind dann übliche Ziele?
Ja, also üblicherweise stimmen wir das vorher mit dem Kunden natürlich ab, was wir machen dürfen und was wir machen sollen. Das kann zum Beispiel sein, dass wir einen Laptop klauen. Mhm. Das kann sein, dass wir uns ein elektronisches Zutrittsmittel irgendwie organisieren. Das kann sein, dass wir einfach nur Gespräche belauschen. Probieren, in bestimmten besonders schützenswerte Räumlichkeiten zu kommen. Vorstandsbüro, Serverräume. Genau, wir gehen die Postfächer durch, schauen, ob wir da irgendwas Lohnenswertes finden. Je nachdem, was der Kunde mit uns abgestimmt hat und was wir machen sollen. Und je nachdem, was das Ziel von unserem Auftrag ist. Sollen wir sensibilisieren? Sollen wir einfach nur zeigen, dass es machbar ist? Genau.
Okay, das heißt, ihr habt das mit dem Kunden vereinbart. Ihr habt vereinbart, was ihr macht und was ihr tun dürft. Und dann ist es leicht und ihr kommt irgendwo rein. Also vielleicht, ihr schafft es, einen Laptop mitzunehmen oder, keine Ahnung, ins Rechenzentrum zu gehen und irgendwie einen Keylogger zu platzieren oder was auch immer. Was passiert dann? Ich vermute, die meisten Organisationen sind wahrscheinlich ja eher davon überzeugt, dass sie ganz gut aufgestellt sind, weil sonst hätten sie es ja von vornherein anders gemacht. Wie ist dann so die Reaktion? Hast du da Erlebnisse vom Erwischtwerden oder vielleicht auch Erlebnisse davon, eben nicht erwischt worden zu sein, die du teilen kannst?
Ja, vom Erwischtwerden tatsächlich bisher noch nicht.
Okay.
Das Spektakulärste, was wir mitgemacht haben in der Richtung, war, dass tatsächlich mal ein externer Sicherheitsdienstleister danach Personen entlassen wollte.
Okay.
So die heftigste Konsequenz. Da hat zum Glück unser Kunde auf Vorstandsebene interveniert und gesagt, dass explizit diese beiden Personen dann auch bitte weiterhin dort beschäftigt sind und auch weiter bei diesem Kunden im Einsatz sind, weil das einfach die besten geschultesten Personen jetzt sind. Ansonsten die Reaktion, da muss man sehr feinfühlig sein. Immer. Ich bin ein Fan davon, dass wir möglichst zeitnah nach dem Assessment auch auf die einzelnen Personen zugehen und das mit denen durchsprechen, was gerade passiert ist. Einfach damit die Leute sich nicht hintergangen fühlen. Das ist super wichtig, weil es nicht darum geht, angebliche schwarze Schafe zu identifizieren oder Menschen eine Falle zu stellen. Und da würde ich auch einen Auftrag ablehnen, wenn ich merke, das soll in die Richtung gehen. Es geht eher darum, Fehler in Prozessen zu identifizieren. Wissen Mitarbeitende überhaupt, dass sie fremde Personen immer zu zweit begleiten sollten, wenn die Personen auch zu zweit sind? Das ist zum Beispiel,
Warum zu zweit? Ja, wollte ich auch gerade sagen. Die Regel mit dem Begleiten kenne ich. Warum zu zweit?
Naja, wir sind zum Beispiel mal nachts in ein Unternehmen reingekommen, wo wir, das war ziemlich kompliziert, wir hatten noch eine Person am Telefon, die hat angerufen, dass wir jetzt kommen als externer Dienstleister. Und wir haben gesagt, dass wir Netzwerkauffälligkeiten untersuchen müssen und das dringend ist, weil es möglicherweise einen Hackerangriff gibt. Und wir waren zu zweit und wurden dann vom Sicherheitsdienst in Begleitung durch das Unternehmen geführt, waren auch in schützenswerten Räumlichkeiten, wie zum Beispiel vom Vorstand. Und es war dann sehr einfach, dass wir uns auch einfach aufgeteilt haben, dass die eine Person mal in das Büro reingeht, die andere Person in den Besprechungsraum und eine einzelne Person kann natürlich nicht alles im Blick behalten. Und da wurden dann zum Beispiel auch Attrappen von Mikrofonen, Keyloggern etc. Platziert.
Frage 3.
Also ich sehe, ihr adressiert das. Das sind Möglichkeiten, die ja schon auch Unmut oder Scham erzeugen können, wo ihr aber irgendwie versucht, entgegenzuwirken. Ist es trotzdem das, was sein muss sozusagen? Also ist das die einzige Möglichkeit, die Mitarbeitenden aufs Glatteis zu führen? Ich vermute, man erreicht damit ja in der Sensibilisierung auch nicht wahnsinnig viele Leute. Und ich glaube, es bleibt ja schon irgendwie auch hängen, so emotional ein bisschen.
Ja, also da würde ich vielleicht den Vergleich zum Phishing ziehen. Da gab es in der Vergangenheit auch eine große Diskussion dazu oder darum, ob Phishing-Kampagnen notwendig sind und wie der Effekt eigentlich ist, der Schulungseffekt. Und da hat sich auch gezeigt, dass diese Kampagnen alleine gesehen nicht so einen großen Effekt haben. Und das ist bei den physischen Assessments ähnlich. Mhm. Also da geht es eher darum zu zeigen, dass etwas machbar ist und einzelne, besonders exponierte Personen zu schulen. In der breiten Masse kann das aber nicht funktionieren. Und da gibt es dann zum Beispiel andere Ansätze, dass man sagt, man macht so eine Art Übung oder Drill, wo Personen dazu animiert werden, aktiv Leute anzusprechen. Das heißt, ich als Angreifer gehe in ein Unternehmen und habe schon ein T-Shirt an, wo drauf steht, ich bin hier nicht berechtigt, hier zu sein. Und dann gehe ich direkt mit den Leuten ins Gespräch, beziehungsweise ich warte darauf erstmal, dass ich angesprochen werde. Und wenn ich nicht angesprochen werde, dann werde ich von Zeit zu Zeit immer dreister, probiere irgendwas an den Rechner anzuschließen, probiere durch bestimmte Türen durchzukommen und hoffe einfach darauf, dass die Leute mich ansprechen und gehe dann mit denen ins Gespräch, um ihnen zu zeigen, welche Risiken jetzt letzten Endes mit ihrem Verhalten da verbunden sind.
Okay, ja. Das ist jetzt sozusagen der gesamte Bereich Social Engineering, den wir angeguckt haben. Also ich habe ja gesagt, physische Sicherheit am Anfang. Social Engineering ist vielleicht ein Spezialfall davon oder sowas, wo es eben darum geht, vielleicht die leichte zu umgehende Schwachstelle den Menschen zu nutzen. Physische Sicherheit ist aber ja nicht nur Social Engineering, oder? Es sind wahrscheinlich andere Aspekte auch noch mit drin.
Genau. Wir haben im Grunde Social Engineering als eben Angriffsversuch, um an physischen Sicherheitsmaßnahmen vorbeizukommen. Mhm. Unternehmen investieren sehr viel Geld in ihre physischen Sicherheitsmaßnahmen, um klassische Einbrüche zu verhindern. Da haben wir Alarmanlagen, besonders sichere Schlösser, Vereinzelungsanlagen oder ähnliches. Und mit dem Social Engineering probieren wir das alles zu umgehen. Nichtsdestotrotz sind diese Maßnahmen natürlich super wichtig und das prüfen wir zum Beispiel dann in erster Linie in offenen Begehungen. Das heißt, wir probieren gar nicht erst, ein Schloss aufzubohren oder Lockpicking zu machen. Klar, das können wir machen, wenn es notwendig ist. Aber in erster Linie testen wir sowas dann in offenen Begehungen und gehen zusammen mit den Sicherheitsverantwortlichen die entsprechenden Punkte ab und schauen, ob es irgendwelche Schwachstellen gibt.
Ja, Henning, vielen Dank für diesen Einblick in eine wirklich, wirklich ungewöhnliche Tätigkeit, die sehr aufregend klingt, wo ich mir nicht so richtig vorstellen konnte oder sich vielleicht nicht jeder so richtig vorstellen kann, wie die abläuft, was das auch so für Auswirkungen hat, die ja aber sehr anschaulich zeigt, wo manchmal die Schwachstellen liegen an den Stellen, die so banal sind, dass man gar nicht mehr drüber nachdenkt. Also dann gibt's tolle Firewalls und dann gibt's tolle Sicherheitsmechanismen und dann gibt's schicke Absicherungskonzepte. Und dann ist es eben trotzdem möglich, reinzugehen und zu fragen, ob man mal eben den Laptop mitnehmen könnte. Nicht zu übersehende Schwachstelle. Spannender Aspekt der Informationssicherheit, die physische Sicherheit. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir verlinken euch noch einige Infos zum Thema weiterführend oder ein bisschen verwandt. Das, was Henning zum Schluss diskutiert hat, die Sache mit den Studien, mit der neu entstandenen Studie zur Wirksamkeit von Phishing-Maßnahmen, die ja auch so ein bisschen eine Auswirkung hat oder übertragbar ist auf dieses Thema physische Sicherheit. Dazu haben wir einen Blogartikel verfasst bei uns, den würden wir verlinken. Wir würden noch einen anderen Blogartikel verlinken, der ist so ein bisschen verwandt. Der wurde tatsächlich im Fall von einer Incident Response ein realer Keylogger gefunden, den ein realer Angreifer hinterlegt hat bei einem unserer Kunden und unsere Forensiker haben das dann untersucht. Auch dazu gibt es einen kleinen Blogartikel, wer Lust hat, sowas mal zu lesen. Sehr technisch, aber ich würde es trotzdem mal mit verlinken. Und ansonsten sage ich herzlichen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Und ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid beim nächsten Highway-Podcast mit drei Fragen an einen Experten in 10 Minuten.
Highway, der Wegweiser für Digitalisierung und Sicherheit. Präsentiert von High Solutions. Hat dir diese Episode gefallen? Dann abonniere den Podcast und empfehle unsere Folgen weiter.